Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute endlich mal im schönen Rheingau zu Gast. In keinem anderen Weinbaugebiet weltweit ist der Anteil des Rieslings so hoch wie hier. Aktuell sind es 84% der Rebfläche. Der Rest ist meistens mit Spätburgunder bestockt. Der Rhein, der bildet hier die Landesgrenze zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz und der Rheingau liegt quasi am hessischen Ufer. Die Weinberge auf der anderen Rheinseite gehören schon zum Weinbaugebiet Rheinhessen. Klingt jetzt alles komplizierter, als es ist. Schaut einfach mal auf eine Karte, wenn ihr nicht sowieso schon mal hier wart. Nachdem mich ja in Folge 24 die wunderbare Theresa Breuer vom Weingut Georg Breuer aus Rüdesheim in Berlin besucht hat, besuche ich heute einen Quereinsteigerwinzer in Österreich-Winkel. Das sind ja ungefähr 8 Kilometer stromaufwärts von Rüdesheim jetzt gerechnet. Rund 35 Winzer gibt es in Österreich-Winkel, allen voran Biodynamie-Vorreiter Peter Jakob Kühn, aber auch Schloss Vollraths, Dr. Korvers Kauter, das Weingut Josef Spreitzer, August Eser oder die Familie Allendorf, das Gutshaus Rheingau, der Weingüter Wegeler oder das Wein- und Sektgut von Ralf und Bernd Schönleber. In dieser illustren Gesellschaft arbeitet seit wenigen Jahren auch ein gebürtiger Kolumbianer, der gelernte Sommelier Alex Saltarén Castro. Auf gerade mal 0,7 Hektar erzeugt Alex Weine, ja, die mich, muss ich sagen, wirklich beeindruckt haben, als ich sie das erste Mal probieren durfte in Berlin. So schön, dass du heute für mich Zeit hast, lieber Alex. Herzlich willkommen bei Die letzte Flasche.
Hallo, lieber Clemens. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, nochmal kurz, was ist das Besondere am Rheingau? Also der Rhein fließt ja im Grunde von der Quelle in der Schweiz erstmal in nordwestliche Richtung bis zur Mündung in die Nordsee. Aber nur hier am Rheingau fließt er quasi von Ost nach West. Und zwar, weil das Rheingau im Weg steht und der Fluss irgendwie drumrum muss. Das heißt, die Reben stehen hier so volle Südausrichtung, kriegen ordentlich Sonne mit. Und dann kommt auch noch die reflektierende Wasserfläche vom Rhein. Also so ein Spiegel, der nochmal von unten Licht dranbringt. Also beste Bedingungen, um Riesling auch in unseren nördlichen Breiten richtig reif zu bekommen. Wo genau liegen deine Reben?
Meine Reben liegen genau in Mittelheimer San Nikolaus in Mittelheim. Das ist ein kleiner Ort, der zwischen Estrich und Winkel sich befindet.
Es ist Anfang März. Was ist gerade im Weinberg zu tun?
Rebschnitt ist gerade fertig geworden. Ich versuche immer, soweit es geht, spät zu schneiden. Und jetzt geht's gleich ins Reparaturen im Weinberg. Da muss ich wieder ein paar alte Rebstöcke, die es über die letzte Saison oder letztem Jahr jetzt nicht geschafft haben. Und dann geht's am Binden. Und dann erwartet mich auch eine große Aufgabe in diesem Jahr, und zwar Nachpflanzen.
Okay.
Damit die Reben und beziehungsweise die Anlagen in sehr guter Zustand bleiben. Und die Löcke, die hier und da sind, dann auch mit einer jungen Reben ersetzt werden.
Und letztes Jahr um diese Zeit war es ein bisschen riskant bei euch, ne, mit dem Wetter.
Richtig, ja. Und diesem Jahr sieht auch so aus. Also wir haben strahlende Sonne im Moment und wir wissen es, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Ja, letztes Jahr muss man sagen, da kamen dann sehr schnell die Triebe und dann kam nochmal Frost, ne?
Richtig, ja. Ja,
das war dann ein bisschen fatal. Hoffen wir mal, dass es dieses Jahr wieder ein bisschen im normaleren Bereich läuft.
Das hoffen wir.
Bevor wir das alles vertiefen, wollen wir mal etwas ins Glas bekommen bei Die letzte Flasche. Bringen ja die Gäste die Getränke mit. Eine letzte Flasche, eine besondere Flasche. Ich bin schon gespannt, was du ausgesucht hast. Willst du das überhaupt verraten oder wollen wir das erstmal blind probieren? Oder?
Ich dachte, also Blindprobe macht immer Spaß.
Wir gerne. Können
das so machen.
Ja.
Gerne.
Ja. Oh, also die Farbe ist schon mal richtig golden.
Ja.
Kein Rotwein.
Kein Rotwein. Yeah. Ah, ich verrate erstmal nichts.
Boah, riecht nach Riesling, würde ich sagen. Könnte aber auch was anderes sein.
Ja, ja.
Aber es hat so eine deutliche Reifenote schon, so einen Petrolton für mich.
Genau. Also eine schöne intensive Farbe.
Ja, sehr Strohgel. Intensive Farbe, genau. Ich bin schon beim Riechen, du bist noch bei der Farbe, sehr richtig.
Und vielleicht habe ich es zu kalt eingeschenkt, aber lieber so als zu warm im Glas. Ja, im Glas kannst du dich gerne nach und nach erwärmen und dann uns die verschiedenen Facetten zeigen.
Riecht auch schon sehr, so ein bisschen flintig. So hat für mich so eine feuersteinige, so eine Pyro-Note. Ja.
Ja. Auch mit einer extremen Lebendigkeit. Am Anfang habe ich aufgemacht und dann habe ich gedacht, okay, der Jahrgang zeigt sich und auch eine gewisse Entwicklung. Aber jetzt habe ich wieder ins Glanz reingerochen und war auf einmal kurz zu. Und interessanterweise für mich kommt eine sehr schöne zitrusfrische Aromatik, die dem Wein auch so, als ob er gerade aufgestanden wäre und wach geworden ist und dann sagt, okay, jetzt fange ich mal von vorne an.
Jetzt geht der Tag los.
Genau.
Was ja auch stimmt, es ist noch recht früh am Tag, wo wir hier aufnehmen.
Hat eine grandiose Dichte an Gaumen. Manchmal ist diese Dichte auf der Spitze von der Zunge und dann kommt eine Explosion für mich von dieses schöne Spiel von der Säure, der Mineralität im Vordergrund. Dann eine sehr schöne Würzigkeit auch. Macht die Säure auch.
Ja, so was Kräutriges auch.
Genau, was Kräutriges und dann schon leichte Reifenoten.
Aber mehr in der Nase, finde ich. Ja. Also jetzt im Geschmack steht er sehr gut da, finde ich.
Ja.
Sehr frisch auch. Ne? Und dabei nicht laut. Also es ist nicht so ein In-Your-Face-Wein. Ne? Also,
nee, es hatte eine tolle Eleganz.
Ja.
Aber die Dichte in so eine sehr elegante Art und Weise und genau auch Präzision der Weine ist.
Konzentriert.
Und in Abgang ist er sehr klar.
Bevor wir es auflösen, kannst du dir mal erzählen, warum du gerade den ausgesucht hast.
Ja, also so wie bei dir die Thematik ist, die letzte Flasche und das ist ein Wein, der es ist für mich hier in Rheingau besonders eine Offenbarung gewesen.
Ja.
Und damals in den Jahren, als ich den Wein zum ersten Mal probieren durfte, es war nicht dieser Jahrgang, es war der Jahrgang davor, dank einem Schulkamerad von mir von der Berufsschule. Damals, als ich die Ausbildung angefangen habe, hat mir den ersten Wein gezeigt von Kühns.
Bei deiner Winzerausbildung.
Genau. Und da war ich schon sehr beeindruckt, was hier in Rheingau passiert. Weil vorher natürlich, ich kam hier in Rheingau, ich wusste schon, worum es geht, welche die wichtigste Rebsorte hier in der Region ist. Aber ich habe mich noch nicht durchprobiert, auch wenn ich schon ein Jahr in Deutschland war. Für mich war etwas, das ich dann, auch weil, nicht nur, weil der Abend so toll war und ich habe diese kleine Clique auf der Berufsschule auch gefunden und wir waren alle Quereinsteiger, lustigerweise, und sehr weinaffin. Viele von dieser Gruppe haben immer ganz andere Art Weine mitgebracht. Dann, ein Jahr später, durfte ich diesen Wein ein paar Monaten begleiten. Und dann fange ich vielleicht schon ein bisschen zu verraten.
Ja, also man hat ja eben schon das Stichwort gehört. Das Stichwort, was ich lustigerweise ja auch in der Anmoderation schon erwähnt habe, nämlich der Biodynamie-Pionier Peter Jakob Kühn, zu dem du ja eine besondere Beziehung hast. Reden wir sicher gleich drüber, wie ihr euch kennengelernt habt. Also das ist ein Wein von Peter Jakob Kühn.
Richtig.
Ja. Und zwar welcher?
Ja.
Willst du das Geheimnis lüften?
Genau.
Aha.
Ein Mittelheimer San Nikolaus 2014. Das ist tatsächlich der Jahr, in dem ich in Rheingau ankam. Ich war aber noch nicht in dem Weingut. Ich habe ein Vorpraktikum auf dem Weingut Schloss Vollrath damals gemacht.
Ah, okay.
Und das war meine erste Erfahrung hier in der Region. Also ich wusste aus der Literatur, aus schon in meinem kürzesten Aufenthalt in Deutschland damals, durchprobieren, nicht viel, muss ich so gestehen. Und 2014 kam ich hier in die Region an. Und es war eigentlich in den Sommer, ja, so wie das Wetter am Anfang man so nimmt. Mal ist sonnig, mal ist regnerisch. Aber ich war offen für die unterschiedlichen Varianten vom Wetter her. Ich war aufgeregt, weil es war, ja, wie so alles beim ersten Mal ist. Aber bei der Weinlese, ich hatte gedacht, oh mein guter Gott, hört es irgendwann mal endlich auf zu regnen. Und es hat einfach jeden Tag in der Lese geregnet.
Oh Gott.
Jeden Tag in der Lese geregnet. Die Trauben waren lila. Es war vom ersten Jahrgang oder Jahrgänge mit die Kirschessigfliege. Also es war sehr schwierig, die Handlese war sehr arbeitsintensiv, aber es war trotzdem, ich habe mich am Anfang gefragt, kann man mit diesen Trauben Wein machen? Dann habe ich aber in dieser Zeit gelernt, wie man im Keller vielleicht auch mal hier und da eingreifen kann. Natürlich davor noch, wie wichtig die Handlese, die Selektion ist. Ja, so war meine erste Erfahrung. Aber wenn ich später diesen Wein entdeckt habe, habe ich einen ganz anderen Bezug zu solchen Jahrgängen, die so schwierig sind. Und probieren wir gerade im Glas einen Wein mit einem tollen Ausdruck. Auch wenn der ja ganz so schwierig gewesen ist, kann man es hier im Glas nicht behaupten, weil der Wein einfach grandios ist und steckt immer so viel im Glas. Der Wein ist natürlich immer noch sehr jung und das hat mich schon damals sehr begeistert.
Wenn du nochmal reinspürst, was für Gefühle weckt das auch in dir jetzt, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, so deine Anfänge hier? Also bist du da dankbar oder auch gruselst du dich vielleicht noch ein bisschen über die ersten, oder fragst dich, wie habe ich das eigentlich überhaupt geschafft oder so? Also was ist ja so ein Flashback,
ja.
11 Jahre zurück.
Richtig, schon. Also ich habe am Anfang gedacht, ja, es ist immer so schwierig. Und dann, wenn es so ist, natürlich habe ich mich gefragt, wird das Spaß machen? Werde ich das wirklich genießen können? Es ist ja ein Vorpraktikum. Ich hatte damals ja was ganz anderes vor. Ich wollte in Geisenheim internationale Weinwirtschaft studieren. Und da habe ich gedacht, ja, ich gucke mal, was passiert.
Ja. Kein aber Druck, einfach,
genau.
Ich mache es mit und wenn es nichts wird, mache ich das andere. Was ja eine wichtige Einstellung ist, finde ich.
Ja, und heutzutage, wenn ich den Wein probiere und zurückblicke, das ist für mich solche schwierige Jahrgänge mit etwas, das ich gelernt habe, die erstmal die Unbeständigkeit der Natur, dass es so wichtig ist und dann die Schönheit von alles da drin zu erkennen. Das ist auf jeden Fall ein Jahrgang, der mich sehr geprägt hat. Und dabei habe ich gelernt, im Frieden und mit Glück, wenn es sonnig ist, heiß ist, kalt ist, regnerisch und kalt und diese ganze Kombination, dass es mir nicht mehr ausmacht, wenn ich dann in diese Wetterbedingungen im Weinberg arbeiten kann, weil egal wie es ist, ich werde immer diese Zeit genießen.
Wir haben jetzt 11 Jahre zurückgespürt, jetzt gehen wir noch sehr viel weiter mal zurück, ja. Um zu verstehen, auch wo du herkommst. Du bist ja in der Stadt Palmira?
Richtig.
In Kolumbien aufgewachsen. Ich habe mal nachgeschaut, das gilt so ein bisschen als Landwirtschaftszentrum von Kolumbien. Ja, was für eine Landwirtschaft?
Ist es, ja. Rohrzucker.
Rohrzucker.
Vor allem. Und ja. Dann im Norden der Region, da wo der Caucatal engaviert, da gibt es schon die erste Kaffeeplantagen.
Ah, okay. Ja. Aber Zuckerrohrgegend, da denkt man natürlich sofort irgendwie an Aguardiente oder an Zuckerrohrschnaps mit diesem, ist das Anis oder was da dran?
Es ist wie ein trockener Uso.
Ne? Genau, sagen, sowas.
Also wenn man da ist und am Wochenende oder in Urlaub ein paar Mal ausgeht, da würde man behaupten, dass das fast Nationalgetränk ist. Ja, das sieht man überall.
Ja. Ja. Wie war deine Kindheit da?
Schön.
Ja.
Ja, also ich bin in eine von Frauen geprägte Familie groß geworden. Mhm. Mein Vater ist leider sehr früh gestorben. Aber als Kind hatte ich extreme viel Freiheit, was eben auf die Straße zu spielen angeht. Mein Vater hat in der Landwirtschaft gearbeitet und deswegen sind wir auch in Caucatal auch sehr viel rumgereist. Und am Wochenende haben wir ihn besucht, wo es sehr viele Projekte gab. Und so wie damals die Kindheit, ich weiß nicht, ob es immer so gewesen ist, aber für mich und meine Schwester zumindest so, wir durften einfach unendliche Stunden draußen verbringen. Und das schätze ich sehr und erinnere mich sehr gerne dran.
Ohne Tracker und ohne Nachkontrollieren von den Eltern.
Gar nicht. Toll. Und ich denke, also einerseits natürlich, weil es anderen nicht ging, meine Eltern mussten arbeiten. Klar. Und das klingt jetzt nach Verlässlichkeit, aber es war nicht so, es war nur ein paar Stunden, wo wir, ja Kinder, jetzt geht mal spielen, ist gerade gutes Wetter, es regnet nicht. Ja. Und dann einfach Klamotten, weil es ist einfach ein tropisches Land und es regnet plötzlich.
Also passt kein Äquator, ne?
Genau, kein Wettervorhersage, also einfach. Wir waren immer so angezogen, dass wenn wir draußen waren, egal was, wir durften in jeder Wasserpfütze reinspringen und nass werden, wie wir wollten. Es gab kleine Gummistiefel, aber die waren immer irgendwo, sind gelandet und dann sind wir einfach ins kleine Bach oder einfach egal wo mit den Nachbarkindern auch gespielt. Ja.
Wir sind ja ein Genuss-Podcast. Was für Gerichte, was für Essen verbindest du mit deiner Kindheit?
Arepas, ich glaube, das steht sehr oft in der Woche auf den Tisch und das sind Maisfladen. Mhm. Mais wird sehr früh in den Morgenstunden gekocht, mehrere Stunden. Davon gibt es auch ein Nationalgetränk mit diesem Wasser von dem gekochten Mais. Extrem lecker. Mazamorra. Ist ein bisschen, weiß es nicht, was das genau bedeutet, aber es ist das Wasser, wird ein bisschen dickflüssig.
Mhm. Viel Stärke drin,
genau,
wahrscheinlich.
Viel Stärke drin. Und das essen wir mit Panela. Das ist die erste Stufe, nach dem der Saft von den Zuckerrohren gekocht wird. Ah. Und bevor das raffiniert wird oder quasi der Zucker hergestellt wird. Mhm. Und das ist schon sehr gehaltvoll und nährreich, weil da sind alle Mineralien und Vitamine noch drin.
Und süß wahrscheinlich
und
auch.
Sehr süß, genau. Und
damit süßt man das dann.
Ja, ne? Genau. Und das hat einen bestimmten Geschmack, wenn man schon Braunzucker probiert hat oder gerne getrunken hat für den Tee, da merkt man schon, dass es einen leichten Geschmack hat und das muss man sich schon 100-mal so intensiv vorstellen. Boah. Und diese Kombination aus diesen Mazamorra und Panela, das ist sehr, sehr gut.
Als Getränk.
Als Getränk,
kalt,
genau.
Kalt dann oder warm?
Kalt oder warm. Oder und dann, je nachdem, wie es man mag, man kann auch einen Schuss Milch da rein tun.
Okay.
Und es ist ein Getränk, aber es ist fast wie eine Mahlzeit, weil es ist so gehaltvoll.
Und genau, dann Maisfladen hast du.
Und dann Maisfladen mit Käse oder verschiedene Belege. Also
gebacken
das ist
dann.
Eigentlich auf Kohle.
Ja.
Dann bekommt das diese leichten, röstige Geschmäcker. Mhm. Wenn man das zum ersten Mal probiert, ja, Maisgeschmack, es konnte vielleicht was neutral sein, nicht so ganz, aber vielleicht, ja. Man braucht schon einen Belag, aber das ist dasselbe wie in Mexiko, klar. Tortillas.
Tortilla,
genau. Und man kann nicht sagen, dass kein Mexikaner Tortillas nicht mag, in Kolumbien alle lieben Arepas. Und das ist etwas, das ich also hier in Deutschland auch Freunde großartig gefunden haben, sich auch teilweise schon mal wünschen, wenn wir hier mit Freunden und Familie Abende verbringen. Und das ist mein Lieblingsnationalgericht aus Kolumbien.
Ja, also das ist auch was mit deiner Kindheit verbindest.
Ja.
Ja. Und bist du denn in diesem Umfeld, gab es da Berührungspunkte mit Wein für dich?
Nein. Es gab im Weihnachten, weiß ich noch, gab es etwas Schäumiges zum Anstoßen.
Okay.
Oder ein neuen Silvester.
Ja.
Aber das war nicht mal aus Trauben hergestellt. Das war irgendwie ein Getränk mit Kohlensäure versetzt und das gab's. Das galt als Champagner sogar. Ja, wenn man wusste, dass man das Wort nicht benutzen darf dafür. Ja.
Aber du bist ja dann trotzdem irgendwie in die Gastronomie abgebogen, ne? Du hast irgendwie angefangen, im Restaurant zu arbeiten?
Richtig, ja. Genau.
Wie kam das?
Ich bin dann nach Cali umgezogen.
Nachbarstadt?
Genau, 20 Minuten entfernt, eine große Stadt. Damals 3 Millionen Einwohner und exponentiell gewachsen. Wir sind bei über 4 Millionen, würde ich schätzen. Ich habe nicht genau geguckt. Und damals, ich wollte was ganz anderes machen. Ich habe gedacht, ja, Medizin, man will in Kolumbien schon diesen Beruf vielleicht auch erreichen und bessere Chancen, um eine bessere Karriere machen zu können. Andere Berufe sind schon schwierig in Kolumbien. Das hat nicht geklappt, aus unterschiedlichen Gründen. Und es ist auch sehr teuer vor allem.
Ja.
Dann habe ich meinen ersten Job in der Gastronomie gehabt. Zum Glück, da war es schon ein Arbeitskollege, der mich unter den Arm genommen hat und dann alles beigebracht hat, weil ich war neu, ich wusste nicht, wie man Tische bedient, was da am Essen angeht, aber es war schon ein gutes Restaurant in Cali, gibt es immer noch.
Okay.
Und dann hatten sie aber damals schon sich Gedanken gemacht, wir haben ein paar Weine auf der Karte und dann lass uns mal auch alle Kellner und Kellnerinnen weiterbilden, damit sie besser wissen, was sie gerade verkaufen. Mhm. Genau, und damals ganz schlecht Chardonnay und alle Rebsorten schlecht ausgesprochen. Und damals dieser Freund hat mir schon beigebracht, wie man das richtig ausspricht, was bedeutet Rotwein, was bedeutet Weißwein. Weißwein ist es auch Wein, aber alles ganz einfach.
So nur, Basics, ne?
Genau,
so, ja.
Und in diesem Restaurant war ich ein gutes Jahr, bis ich dann mitbekommen habe, viele Freunde ziehen nach Argentinien um. Und ich, ja, was passiert da? Also das Studium ist deutlich einfacher, die öffentlichen Universitäten sind kostenlos und deswegen sind viele aus Kolumbien nach Argentinien gewandert. Aber in dieser Zeit, ich fand es nur spannend, kam aber noch nicht in Frage. Mhm. Ich bin nach Bogotá 2 Monate gewesen und dort durfte ich schon in ein tolles Restaurant arbeiten. Mhm. Das ist von einer von den besten Köchin Kolumbiens. Das ist eine Erfahrung, die ich auch sehr schätze und mich auch sehr gerne daran erinnere.
Sag ruhig den Namen, falls man mal nach Kolumbien kommt. Ja, das hat man gleich einen Restaurant-Tipp dabei.
Leonor Espinosa. Sie ist aus der karibischen Küste Kolumbiens und sie hat schon, also kolumbianische Küche und sie hat das mit ihren Reisen durchs Land, mit ihrer Tochter auch und ihr Team, sich intensiv mit der kolumbianischen Küche aus allen Ecken des Landes auseinandergesetzt und hat das im nächsten Level mitgebracht. Ohne zu vergessen, die Wurzel davon, woher das kommt, wer sind die Menschen, die eigentlich hinter diesen Gerichten, Nationalgerichten stehen. Und davon hat sie eine tolle Karte hergestellt und kreiert, weil das ist fast Kunst, kann man auch sagen, wie so in viele tolle Restaurants in der Welt ist. Damals schon die Verbindung auch mit Wein war auch sehr wichtig für sie. Und das ist meine erste Erfahrung, wo ich in einem Restaurant gearbeitet habe, wo jemand nach Pfeffer gefragt hat und die Antwort war, nein, das Gericht wird so gegessen, wie es auf dem Tisch steht. Ja. Und das war für mich schon eine andere Bezug zum Essen, zu der gehobenen Küche. Und dass ein Nationalgericht, auch wenn es einfach aussieht oder aussehen konnte, kann man bis zum in den nächsten Level bringen und auch ganz oben platzieren.
Absolut.
Und auch da vorne eine Erfahrung machen.
Also die Essenz eigentlich von dem, was es auch bedeutet, ne, auf den Teller zu bringen und nicht einfach nur eine Sättigung herzustellen mit irgendwas, was man jeden Tag isst, sondern so, was ist eigentlich die Idee davon, ne, von so einer, von einem Gericht?
Richtig. Ja, und in diesem Restaurant habe ich zum ersten Mal ein Sommelier und ausgebildeter Sommelier in Action gesehen.
Okay.
Und das hat mich komplett fasziniert. Und es kam wieder mit einer anderen Bedeutung diese Idee Wein im Restaurant oder Wein in Verbindung mit Essen und dann dieses gesamte Bild von Genuss zu erleben. Mhm. Und natürlich bin ich direkt so in und täglich haben wir uns über Wein unterhalten, habe ich mir ganz vieles erzählen lassen, vor allem aus der Weinkarte, weil ich natürlich da, ich wusste nicht, ja, Vinotheken oder Weinläden gab es damals nicht in Kolumbien, alles im Supermarkt. Und es gab eine ganz kleine Nische, vielleicht konnte man auch nicht so bezeichnen, also es gab hier und da ein paar Weine. Dann hatte er mir die Sommelierschule in Argentinien empfohlen. Ah. Und dann kam wieder diese Verbindung zu. Warum gehen so viele Menschen, so viele Freunde und Bekannten in diesem Land? Und dann habe ich mich auch dafür entschieden.
Weißt du noch, was du mit dem Sommelier in diesem Restaurant in Bogotá probiert hast, was der dir mal eingeschenkt hat? Ist da noch was irgendwie in Erinnerung oder war das so früh, dass du einfach nur so geflasht davon warst, dass es gar nicht mehr so mit Namen oder Ländern oder so in Verbindung bringen kann?
Genau so, also tatsächlich viel aus Argentinien und Chile und dann sehr spannende Sachen aus Italien. Aber ich fand es spannend, weil damals, ich konnte mir und ich bin immer noch sehr schlecht mit dem Namen merken, aber Erfahrungen kann ich immer mir gut merken. Mhm. Und dann weiß ich schon, dass sich dann diese Nuancen geschmeckt hat. Mhm. Die schwere Rotwein aus Argentinien und dann die deutlich elegantere und subtilere Rotweine aus Chile, tolle Weißweine aus Chile. Den ersten Kontakt mit Sauvignon Blanc und dann diesen andere Aromatik von einem Weißwein und das ganz wenige, was ich aus Europa probiert habe, es war natürlich Spanien, ein bisschen Italien. Es war so wenig, dass ich mich leider nicht so genau erinnern kann.
Hm. Ja, also du hast dann 2009 diese Ausbildung angefangen an der Sommelierschule, ne?
Richtig.
2 Jahre ging das ungefähr,
ja.
2011. Genau. Was hast du da gelernt über Wein?
Alles, das war sehr intensiv. Also die Weinwelt, sagt man, oder höre ich öfter, die Weinwelt ist klein, aber es stimmt nicht. Wenn man damit eintaucht, das kann man lebenslang, glaube ich, täglich was Neues lernen, neue Ecken entdecken.
Also die haben auch in Argentinien jetzt nicht einen Fokus auf Lateinamerika gemacht, sondern die Welt gezeigt.
Dann. Genau, ja. Leider damals war es schon, dass nach Argentinien durfte kein anderer Wein importiert werden. Ah. Deswegen haben wir ja ein bisschen Wein aus Ausland, aus anderen Ländern probiert. Aber ganz wenig. Und dann, wenn zum Beispiel über Deutschland, Frankreich, manche Regionen auch das Thema wichtig an den Tag war, dann haben wir einen Wein aus Argentinien, der ungefähr die Stilistik widerspiegeln konnte.
Ah, okay. Mhm. Ja. Weil man gar keinen Beispielwein hatte aus dem
Tag. Genau, ja. Das ist immer noch so. Es gibt immer hier und da ein paar Weine zu finden aus Frankreich, Spanien, Italien, aber es ist nicht viel.
Naja, weil man selber auch natürlich großer Produzent ist. Ne? Das ist ja überall da, wo die Länder selber stark sind im Weinbau, dass dann das, was die Konkurrenz macht, die Mitbewerber, wird dann, fällt dann so ein bisschen manchmal unter den Tisch. Ne? Ja. Klar gibt es auch Leute, die sich da gerade dafür dann auch interessieren, aber genau.
Ist auch die interne Politik. Also genau. Schon, wie die der Markt oder dem Markt geschützt wird, intern im Land.
Ja. Okay, also 2011 Sommelier-Ausbildung in der Tasche. Wie bist du dann hier nach Deutschland gekommen? Ich habe irgendwie gelesen, du wolltest eigentlich nach Frankreich.
Richtig, ja. Hatte schon sogar ein Praktikum gesichert bekommen in Südfrankreich, in einem kleinen Restaurant in der Provence, beziehungsweise ein kleines Gasthaus mit Hotel.
Aber das ist ja schon ein Schritt. Also wieso wolltest du unbedingt nach Europa?
Ich habe damals schon 2011 gemerkt, als Sommelier ist der reinste Horror, nicht diese Diversität von der Weinwelt probieren zu dürfen.
Ah, okay.
Und dann habe ich mich schon gesehen, nach neuen Erfahrungen in der Weinwelt, nach mehr Weine zu probieren, eine Rebsorte aus unterschiedlichen Herkünften und mich auseinanderzusetzen, was die Nuancen, was die Unterschiede vom Boden, vom Klima und von auch Land in einem Wein, was für eine große Auswirkung das hat in der Stilistik eines Weines. Ich habe damals schon in ein französisches Restaurant gearbeitet. Zum Glück gab es da schon ein paar Positionen in der Weinkarte aus Frankreich und Italien.
Mhm. Das ist in Bogotá noch.
Das ist in Argentinien.
In Argentinien.
2011.
Ah, okay, ja.
Genau.
Als du in der Ausbildung warst.
Ja. Das war der Punkt. Also ich wollte mehr Wein probieren.
Und zwar auch mehr über Frankreich wissen, so erstmal.
Ja, so wie man damals denkt, es ist die Wiege des Weines.
Ja. Stimmt nicht ganz, aber.
Genau, das muss man, aber so ist, so war mein Eindruck damals. Also mit dieser paar Jahre Erfahrung oder null Erfahrung, würde ich sagen, weil ich schon eine abgeschlossene Ausbildung assimiliert hatte, heißt das nicht, dass ich schon alles wusste, vor allem, wenn man so wenig probieren kann. Und das ist extrem wichtig, also lernen durch Probieren und auch vor allem nicht alleine probieren, sondern eine Clique finden und mit unterschiedlichen Geschmäckern drin in dieser Gruppe und dann so lernt man am besten, am schnellsten.
Da hast du dir Praktikumsplatz organisiert, Südfrankreich und dann?
Und dann habe ich mit dem Kai, mit meinem Partner gemerkt, dass die Beziehung so schon in den paar Jahren, die wir schon zusammen waren, so stabil war, dass wir dieses erste Gespräch führen müssen. Wollen wir uns wirklich trennen?
Also der war auch in Argentinien, der Kai?
Ja.
Okay. Mhm.
Und dann war, nein, eigentlich nicht. Die Beziehung ist schon so wichtig. Mhm. Und wenn man zu zweit ist, muss man auch zu zweit planen.
Und Kompromisse machen,
und absolut. Kompromisse machen, genau. Und dann hat der aber ganz klar gesagt, Frankreich ist nichts für mich.
Wieso das denn nicht? Kai, was ist da los? Die Sprache oder was hat ihn da abgehalten?
Beruflich auch. Beruflich auch. Ne? Also Kai,
was macht der vom Beruf?
Es ist Sportjournalist, damals gewesen, auch Reiseleiter in ganz Argentinien, kennt Argentinien von Norden bis Süden, jede Ecke.
Ja.
Und dann ist er Fotograf. Mhm. Ja. Und damals war sein Beruf hauptsächlich Sportjournalismus, natürlich Argentinien, großes Fußballland.
Ja.
Das hat er gemacht.
Und Frankreich kann ja nichts im Fußball. Nee, das ist klar, da kann man nicht hin.
Und dann hat er auch gefragt, wie wäre es mit Deutschland? Konnte das in Frage kommen? Dann habe ich nochmal diese ganzen Bücher aus der Sommelierschule aufgeschlagen.
Gibt's und da nochmal.
Genau. Und dann nochmal diesen kleinen Kapitel, wo auch vorwiegend über den Rheingau gesprochen wird. Und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, stimmt, ja, warum nicht? Dieses Land voller Schlösser, Weingüter mit so einer langen Weintradition, Riesling-Rebsorten, andere Rebsorten, so kleine Weinbaugebiete im Vergleich mit anderen Weinländern in Europa, dann hat natürlich das auch einen anderen Blickwinkel für mich gegeben, dass das Wein nicht nur aus Frankreich kommt oder dann Spanien oder Italien. Nein, es gibt andere tolle Länder, die hier großartige Weine machen. Mhm. Auch wenn ich damals noch, hatte ich bis jetzt nur ein Riesling probiert. Ja. Und dann war für mich klar zu entscheiden, ja, lass uns mal zusammen für dich zurück in deine Heimat. Und natürlich, wenn so die Beziehung so wichtig ist, ich will auch mehr wissen, woher du genau kommst.
Ja.
Das war eine tolle Verbindung.
Ja, und dann seid ihr wann angekommen wieder in Deutschland?
Oder 2013.
Du zum ersten Mal angekommen, ja. Er dann in seiner Heimat 2013.
Genau.
So, bevor wir weitermachen, mich würde natürlich wahnsinnig interessieren, was passiert jetzt hier mit unserem Riesling?
Ja, richtig.
Wie entwickelt er sich eigentlich? Hat sich geöffnet?
Ja,
die kommt Aromatik. Jetzt auch so ein saftiger Pfirsich.
Schon und die Aromatik mit einer schönen Reife.
Ja,
ein saftiger, Pfirsich. Reifer Pfirsich, genau.
Und aber auch schon so in so eine, so was Süßeres, so könnte fast eine Aprikose oder sowas sein, ja. Die da drunter liegt.
Hm. Oh. Der Ausdruck am Gaumen ist grandios.
Irre. Also diese Dichte auch, ne?
Ja.
Also es ist so stoffig, richtig konzentriert. Toll.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es ist, das ist, was mich an Riesling immer fasziniert. Einfach sich in Glaszeit lassen und diese Weine, die so viele Facetten immer nach und nach aufmachen und jedes Mal im Glas zu riechen, wieder nochmal den Wein aus einer anderen Dimension davon zu erfahren.
Und ich meine, der ist jetzt noch leicht kühl, aber nicht mehr gekühlt und trotzdem steht der 1A da. Also da wird nichts maskiert durch die Kälte, sondern der ist einfach pur, so wie er ist. Ne? Und also es ist angenehm, ihn leicht gekühlt zu trinken, aber er braucht es eigentlich gar nicht.
Richtig. Das, was für mich in meine, also für meine eigene Erfahrung festgestellt habe, ein guter Weißwein muss nicht eiskalt sein. Es braucht keine 8 Grad. Es kann perfekt und ist für mich deutlich schöner, wenn er bei 13, 14 Grad so gut performen kann.
Ja, wie dieser hier. Ja. Ja, also du bist jetzt in Hamburg. Wie hast du dann entschieden, jetzt mache ich selber Wein? Oder wahrscheinlich hast du vorher entschieden, ich will was mit Wein doch noch draufsatteln an Ausbildung, ne?
Ja. Beziehungsweise war schon ein Plan, ich dachte, okay, jetzt, oder es war so, wir planen erstmal in Deutschland anzukommen, geht es erstmal um die Sprache zu lernen, dann sind wir direkt nach Hamburg zum Glück und Kai kommt aus dem Norden, von daher war kein bayerischen Akzent, Schwäbisch oder so, sondern zur Schule Hochdeutsch lernen und dann nach Hause zurück, um wieder Hochdeutsch zu hören oder Plattdeutsch, aber es war schon...
Es hat geholfen.
Ist auf jeden Fall, es war deutlich einfacher. Und das hat mich geholfen, Deutsch, also bis Ende 2013 mit einem intensiven Sprachkurs, ja, besser mich zu kommunizieren. Ich konnte nicht fließend sprechen. Und in dieser Zeit habe ich schon gesucht, was in Geisenheim, was ich dafür tun muss, um da ein Studium anzufangen. Das war schon klar, internationale Weinwirtschaft. Kai ist aus Deutschland, also er hatte einen ganz genaueren Plan, nicht so wie ich, wo ich, ich mache einfach und morgen suche ich danach, sondern es gab schon eine Liste, guck mal, das habe ich schon gefunden, hier kannst du dein Praktikum suchen und lass uns mal zusammen suchen. Und für mich war schnell klar, Rheingau. Rheingau, das suche ich zuerst. Die Liste ist groß, aber lass uns mal hier anfangen, wo ich schon ungefähr eine Ahnung habe. Mhm. Und so habe ich mein Vorpraktikum auf dem Weingut Schloss Vollratz gefunden. Und im Mai 2014 bin ich in den Rheingau umgezogen.
Das heißt, du hast ein Vorpraktikum gemacht, um dann zu studieren.
Ja.
Aber das hat erstmal nicht geklappt, ne, mit dem Studium.
Genau, oder? Das hat sich schnell festgestellt, dass ein Abitur aus Kolumbien nicht in Deutschland anerkannt wird. Es gibt einen Studienkolleg und man kann das innerhalb eines Jahres auf demselben Niveau bringen. Dann gibt es 4 Richtungen und jede Richtung hat 4 verschiedene Fächer und die muss man absolvieren innerhalb dieses Jahres.
Also hättest du sozusagen nochmal ein Nachabitur machen, ein deutsches Abitur nachmachen müssen, sozusagen.
Ja. Aber dazu muss ich sagen, es gibt eine große Nachfrage davon.
Und nach diesen Kursen, um das nachzumachen?
Genau.
Ja.
Und dann gibt es teilweise Wartelisten.
Ah, verstehe.
Und in dieser Zeit habe ich das während des Vorpraktikums gemerkt, ja, will ich das wirklich machen? Muss ich so lange warten? Ich will eigentlich jetzt lernen und ich brauche jetzt nicht nochmal, auch wenn es interessant ist, Physik und Mathe in andere Richtungen zu sehen. Das will ich jetzt nicht mehr. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich natürlich auch die Azubis kennengelernt auf dem Weingut Vollratz und ich habe mich sofort da umgehört. Ja, was macht ihr da? Das wusste ich eigentlich gar nicht in Argentinien.
Dass man auch ohne Studium Winzer werden kann.
Richtig. Ja. Und das war für mich nicht unbedingt sofort die zweite Option, sondern ich habe gedacht, okay, ich verlängere mein Praktikum und bleibe ich bis Ende des Jahres. Und meine Arbeitskollegen fanden das auch gut. Und damals der Weingutsdirektor von Schloss Vollrath, Herr Dr. Hepp, hat gesagt, ja super, bleib doch. Und du kannst eigentlich in jedem Bereich arbeiten. Geht mal in die Winothek, verkauf Wein. Hier kommen so viele Gäste aus allen Ländern. Ich konnte auf Englisch, auf Spanisch, auf schon mein Deutsch auch noch verbessern in der Winothek. Und dann, wenn es Bedarf gab, natürlich war ich auch sehr viel, auch unter der Woche im Keller und im Weinberg. Und es war so vielseitig. Ich habe sogar auch Schlossführungen gemacht am Ende. Und in dieser Zeit war immer noch nicht klar, dass ich die Ausbildung machen will. Aber es war eine tolle Erfahrung, in einem Weingut in alle Bereiche mitarbeiten zu dürfen.
Und dann hast du aber doch dich entschieden, Berufsschule statt Studium.
Ja, aber das war, als ich nochmal für 6 Monate zurück nach Hamburg gegangen bin. Ah. Wir hatten ja eine Wohnung in Hamburg direkt. Ah. Und ich bin immer gependelt am Wochenende nach Hamburg oder wenn es gepasst hat, bin ich nach Hamburg gegangen. Und die ersten 6 Monate 2015 habe ich in einer Weinhandlung gearbeitet und dann aber noch den letzten Level von der Sprachschule besucht. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass es schon mich der Weinbau und den deutlich engeren Bezug zu der Weinherstellung und vor allem auch im Weinberg zu sein, mich schon geprägt hat. Und es gab diese Sehnsucht wieder nach Weinberg, nach Keller, den Kontakt mit dem Wein, für den man auch gearbeitet hat, nochmal das zu kommunizieren. Und kam die spontane Idee, warum nicht die Ausbildung, ganz plötzlich. Und habe ich angerufen, sehr kurz vor Knapp, weil normalerweise eine Ausbildung platzsichert sich man schon im Frühjahr.
Natürlich.
Und ich habe mich so, ich glaube es war Mai, Juni, habe ich angerufen, gefragt, geht das? Und habe ich sehr spontan einen Ausbildungsplatz bekommen auf dem Weingut Schloss Vollrath. Und das hat mich wieder in den Rheingau gebracht.
Und das heißt, du warst zur Ausbildung auf Schloss Vollrath und dann bist du in die Berufsschule gefahren, einmal die Woche oder zweimal die Woche. Oder?
Alle 3 Wochen.
Alle 3 Wochen dann, okay. Ja. Aha. Und das war auch die Zeit, in der du zum ersten Mal hier Peter Jakob Kühn probiert hast, was du vorhin erzählt hast.
Ja, richtig.
Du hast dann, glaube ich, 2017 die Winzerprüfung abgelegt. Du wirst es nicht erzählen, aber als einer der 3 Jahrgangsbesten, also richtig
gut.
Du
hast was gefunden.
Das hat irgendwo gestanden. Stimmt das etwa nicht?
Doch, doch.
Ja, ne? Und damit bist du dann zu den Kühns gekommen oder wie kam der Kontakt zustande?
Kühns Weine habe ich zum ersten Mal probiert, weil von dieser kleinen Clique, die wir gebildet haben, der Azubi damals von Kühns war dabei. Ja. Auch Gerhard Steiger, der kam aus Berlin, der hat in einem sehr bekannten Weinladen in Berlin gearbeitet und dann hatte er immer großartige Weine dabei und noch dazu auch von Kühns und da habe ich die Weine kennengelernt. Als er fürs 3. Lehrjahr den Betrieb wechseln wollte, hat er gesagt, Alex, bewerte dich doch bei Kühns. Das würde für dich gut passen, auch weil er schon wusste, dass ich eigentlich einen zweiten Betrieb sehen wollte. Und ich fand es schon damals gut, in einem Betrieb zu arbeiten, der groß ist und dann am Ende von der Ausbildung einen etwas kleineren Betrieb mir anzugucken oder deutlich kleineren Betrieb anzugucken und vor allem noch mit dieser Renommee und diese Stilistik vom Wein, die mich schon damals begeistert hat und auch nochmal dazu nicht nur den Bio-Weinbau fokussierte zu erleben, sondern auch noch dazu die Biodynamie.
Genau. Was hast du da von denen gelernt, was würdest du sagen?
Von Weingut Kühn?
Ja.
Die Achtsamkeit täglich weiter aufzubauen, dass diese gute Gesinnung und wenn du draußen bist im Weinberg, da ist, wo die Musik spielt. Und da ist, wo wir alles geben müssen und lassen müssen. Mhm. Und das ist meine große Erfahrung, ja, mhm. dass ich heutzutage immer noch praktiziere. Ich arbeite ja noch 4 Tage die Woche. Und am Anfang natürlich...
Bei denen.
Ja. Ja. Und das war damals war natürlich für mich unglaublich, wie intensiv die Arbeit im Weinberg ist.
Wie meinst du das?
Verbunden mit viel Muskelkater. Ja, die ganze Arbeit in im Weinberg und die Erziehung von den Reben, der Rebschnitt im Sommer, wie man mit den wachsenden Trieben umgeht, wie man mit den Gescheinen umgeht und dann mit dieser Traubenzone und diese reifenden Trauben und wie intensiv man das begleitet, das prägt mich heutzutage immer noch. Deswegen sind Arbeiten, die ich auch in meinem eigenen Weinbergen selber mache.
Du bist ja bei denen, bei den Kühns, hast du mit beiden gearbeitet, Vater und Sohn? Oder?
Ich habe angefangen ja. in der Übergangsphase und natürlich Peter Jakob ist immer noch da und dann im Betrieb hilft er auch gerne. Aber in dieser Zeit hat Peter Bernhardt und Victoria schon das Weingut übernommen.
Ja, also der Sohn ja. und die Schwiegertochter dann.
Genau.
Oder, genau. Und in der Zeit muss ja dann die Idee gekommen sein bei dir, jetzt nicht nur Winzer irgendwie zu sein, sondern auch selber Wein zu machen, oder?
Ja, nicht sofort. Ja. Nicht sofort. Nach okay. der Ausbildung habe ich gemerkt, ich hatte schon durchprobieren, weil Köns haben mir auch nicht nur ihren Weinbau und Weinstilistik gezeigt und ich durfte auch mitmachen, sondern oder diese Arbeit unterstützen, sondern sie haben mir auch andere Weine, die sie auch begeistern, gezeigt. Beim Proben nach der Arbeit oder die Weine, die man gerne nach der Weinlese zu feiern, auch gerne aufmacht. Und auch noch zusätzlich Praktikanten, die da waren und jeder hat immer oder jeder hat immer ein Wein mitgebracht und auch von anderen weinbegeisterten Menschen neue Weine entdeckt und neue und dann da hinten, wer für eine Person dahinter steckt, was das für eine Winzerin, ein Winzer, der so ein großartiger Wein macht. Und das kam auch noch dazu. Mhm. In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr das Allgemeine lernen wollte, sondern ich wollte schon gezielter an, was ich schon für Weinbau verstanden habe. Damit wollte ich schon arbeiten, den biologischen Weinbau. Und dann in Verbindung mit diesen intensiven Handarbeit, dass mir schon diese positiven Einflüssen in den Trauben gezeigt hat, von der Qualität her.
Also das hat dich überzeugt, dass Biodynamie der richtige Ansatz ist.
Ja, und dann 2017 habe ich zum Glück ein Jobangebot bekommen nach der Ausbildung und ich durfte im Weingut bleiben. Aber in diesem Jahr bis 2018 habe ich gemerkt, ja, das ist, was mich begeistert, aber es muss noch weitergehen. Und es war das zu festzustellen, dass das nicht mehr die Uni oder die Technikerschule für mich unbedingt sein musste. Es gibt mehr Optionen.
Trotzdem, das eine ist ja, diese Idee zu haben und dann das zu realisieren. Also wie geht das ohne, ich schätze mal, ohne großes Eigenkapital? Wer hat dir geholfen? Wie hast du das überhaupt hingekriegt?
Ich habe dann 2018 angefangen, einen Weinberg zu suchen. Und in Rheingau ist es sehr schwer. Es ist super schwierig, einen Weinberg zu finden, weil viele Weinbergsbesitzer gehen einfach direkt zu den großen Winzern und sagen, hier, ich habe diesen Weinberg frei. Könnt ihr gerne haben.
Oder ich gebe auf, ne? Ich habe keinen Nachfolger, nehmt ihr das so.
Und genau.
Und die nehmen es dann auch.
Ja, richtig. Ja. In diesem ersten Jahr hat es nicht geklappt und ich wollte auch kein Most kaufen und einfach zu sagen, jetzt kaufe ich Most, ich kaufe mir ein Fass und dann mache ich ein Wein.
Du wolltest ja schwitzen Ziel. Im Weinberg, genau. das geht
schon,
ja nicht mit
ich
Most.
Ich wollte schon was schaffen.
Ja.
Und 2019 habe ich einen Winzer kennengelernt, der 2018 aufgehört hat, eigenen Wein zu herstellen. Er hatte nur die Trauben verkauft. Und er hatte diesen kleinen Weinberg, wo er einfach so aufwendig für ihn war, den Weinberg zu bewirtschaften. 17 kurzen Reihen. Und dann haben wir uns kennengelernt. Ich habe ihm alles erzählt, was ich vorhatte. Und er hat perfekt alles. Ich habe den Weinberg für dich. Und das ist das.
Das ist jetzt der Weinberg, den du jetzt hast, ne? Diese 17 Reihen.
Ja. Genau, den ersten Weinberg. Und als er mir, ich dachte, okay, gut, super, ich mache den gerne. mach da in dem Wein, was du willst und sag mir am Ende, wie viel du geerntet hast und ich schreibe dir eine Rechnung. Also es war mein Anfang, war in einer Art Negociation-Situation. Mhm. Ich durfte aber alles im Weinberg entscheiden, schon von Anfang an. So wie es damals für mich möglich war, mit diesen Grenzen, ich habe keinen Traktor, ich konnte natürlich auf den Pflanzenschutz nicht eingreifen, weil ich einfach das noch nicht die Mittel dafür hatte. Das hat er schon für mich gemacht, aber den Rest habe ich alles übernommen.
Und war der auch schon in Biodynamie unterwegs?
Nein, leider nein. Okay. Aber als ich erfahren habe, was für ein Weinberg das ist, ist es mir das Herz aufgegangen. Weil es ist ein Weinberg direkt neben Köns oder Grenz an den St. Nikolaus von Köns. Und wir sind
den wir gerade im Glas haben, genau. Ja, muss man sagen. Ja? Also da bist du der Nachbar, direkte Nachbar quasi. Kannst genau. du sehen jedenfalls.
Und deswegen musste ich diese letzte Flasche auch aufmachen.
Ja, toll, ja, eine tolle Verbindung. Hast du super ausgesucht.
Und es war immer so, wenn man einen Weinberg schön findet, du guckst immer gerne dahin. Mhm. Du guckst immer gerne dahin, du läufst vielleicht auch mit Absicht durch eine Reihe. Und guckt sich links und rechts, was passiert, wie der Weinberg aussieht. Auch wenn der Weinberg anders bewirtschaftet wird, macht nichts, man guckt sich gerne die Parzelle an. Und immer, wenn wir fertig bei der Arbeit waren in dieser Parzelle von Köns, dann ich bin immer gerne durch eine Reihe gelaufen. Und deswegen gab es schon eine unbewusste Beziehung mit dem Weinberg. Und,
zu dem St. Nikolaus-Stück jedenfalls. Genau. Ne? Also da bist du immer gerne durchgelaufen, vorher schon.
Ja, ja. Genau. Mhm. Und als ich erfahren habe, es geht um diese kleine Parzelle aus dem Weinberg, mache ich meinen Wein Edilia. Es war ein großes Glück für mich, einen Weinberg zu finden, die in dieser tolle Lage ist und so ein besonderes Mikroklima hat. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es so der Anfang ist, es kann einfach nur richtig sein. Und ich habe sofort zugesagt, auch wenn ich nicht mal einen Keller, nicht mal Tanksfässer hatte.
Ja.
So war mein Anfang.
Und wo kam das zum Beispiel her? Wie bist du an einen Keller gekommen?
Da haben wir Künstler auch unterstützt, mhm. zum Glück. Der Onkel von meinem Chef hatte damals einen alten Keller, einen Gewölbekeller, ganz mhm. klein, frei. Da gab es nur ein paar Flaschen Wein und den habe ich aufgeräumt und dahin habe ich die Fässer, die ich dann vor der Weinlese 2019 gefunden habe, habe ich da platziert und dort habe ich meinen ersten Jahrgang gemacht.
Also da hat dir auch wieder, hat jemand geholfen quasi, so. Ja. Hat einfach gesagt, ja, da kannst du das machen in der Ecke.
Genau.
Ja, ja. Ja. Du hast eben schon erwähnt in Edilia, was für Weine machst du überhaupt? Also du bist natürlich Rheingau-Winzer, also wahrscheinlich machst du nur Riesling.
Ja, 100% Riesling.
Drei Weine sind es, glaube ich, ne?
Sind drei unterschiedliche Rieslinge,
ja. Genau. Alle von der kleinen Parzelle?
Nein, ich habe in die Parzelle Edilia ist 1200 Quadratmeter. Dann habe ich noch dazu auch in Mittelheimer St. Nikolaus 1300 Quadratmeter oberhalb von der Weinlinie. Das ist immer noch der ganze Bereich von den ersten Gewächs oder die große Lage. Und dann direkt
also
vor der
am Hangfuß sozusagen, also am unteren,
unteren
Teil,
Bereich.
Im unteren Bereich, genau. Wo nicht Steillage ist, sondern wo es schon so ein bisschen...
Ist alles aber flach.
Flach ist, ne? Genau.
Genau, also es hat eine sanfte Neigung.
Genau, und es ist wahrscheinlich Geröll und ein bisschen Sediment vom Hang runtergerollt, oder? Als Boden?
Ja, der Boden ist schon ein kalkhaltigen Löslehm zu entspannen auf dem Rheingau.
Ja.
Und natürlich sehr viel Rheinsedimenten und Kieseinlagerungen.
Mhm. Und da auf dem machst du welchen Wein, auf diesem Teil?
Ich mache drei unterschiedliche Weine, alles aus Mittelheimer San Nikolaus. Und dann habe ich La Beja, das bedeutet die Biene. Ist ein in großen Teils Maische vergorener Riesling. Dann mache ich zwei Weine an der Basilika und Edilia. Alle trocken, staubtrocken. Das ist mein Lieblings, so da ist, wo ich Riesling am besten genieße. Deswegen will ich auch, dass ich will dann auch meinen Geschmack durch meine Weine auch repräsentieren.
Wie würdest du denn deine Art, Wein zu machen, beschreiben? Also was ist dir wichtig?
Eine sehr intensive Arbeit im Weinberg, der aber schon, wenn man von vorne an richtig anfängt und für mich, ich sehe es so, von vorne an rechtzeitig da bin, dann wird das Jahresverlauf einfacher, auch wenn es immer noch sehr viel Arbeit ist. Eine besondere Qualität in meine Trauben zu erreichen. Ich brauche ein bisschen mehr, weil ich durfte mir die Klonen nicht aussuchen. Das sind natürlich sehr ertragsreichen Klonen. Aber mit genug Arbeit kann man tolle Trauben auch erreichen.
Das heißt, du schneidest auch was weg. Das
ist, genau, es hat aber schon von vorne an mit dem Rebschnitt zu tun, ja, und auch mit Ausbrechen und damit ich auch eine gute, gesunde Aufbau von dem Rebstock habe, aber sondern auch für die Qualität der Trauben. Ja.
Dann im Keller, was machst du da?
Im Keller für mich herrscht mehr Vertrauen, weil ich weiß schon, dass ich im Weinberg alles getan habe, was ich konnte und was für den Jahrgang wichtig war. Deswegen ist für mich im Keller vielleicht den größten Eingriff, wie ich mit den Trauben umgehe, dann mein Pressevorgang. Und von da an geht dann direkt ins Fass und ab da gibt's nur, ist die Aufgabe von der Hefe.
Du hast eine alte Presse, habe ich gelesen.
Ja, eine Korbkelter, eine Spindelpresse, genau, so ganz einfach mit der Hand bedient. Ja, und
wie vor 100 Jahren eigentlich.
Richtig.
Ja. Ja, krass, warum hast du so ein altes Teil?
Ein Freund von mir hat mir irgendwann mal gesagt, Alex, du musst immer gucken, dass du so unabhängig wirst wie möglich. Er hat seinen Betrieb auch, er war 18 Jahre alt, als er seinen Betrieb aufgemacht hat. Und er hat mir gesagt, wenn du das alles richtig machen willst, musst du auch selbst deine Trauben keltern. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und dank ihm habe ich dann die Korbkelter auch bekommen. Das ist seine erste Kelter. Damit hat er seinen Betrieb gegründet. Und er hat gesagt, bevor das hier vor der Haustür steht in Regen und Sonne,
kaputt geht,
restauriert sie und benutzt sie. Für den Anfang zumindest. Und das war die perfekte Ergänzung für meine Weinstilistik. Einfach auch bei dem Pressevorgang. Und das geht wirklich nur, wenn man eine gewisse Größe hat. Wenn man schon ein großer Betrieb ist, dann braucht man schon die moderne Keltern oder eine gewisse Technik.
Sonst zu aufwendig. Ja.
Aber dann für mich die Weinlässe zu machen und dann auch noch dabei, diese 5-6 Stunden am Kelter zu stehen und immer nach und nach den Druck aufbauen, hören, wie der Most am Anfang schnell fließt und dann nach und nach nachlässt und dann nochmal Druck aufbauen. Diese Klarheit, mit der Most dann nach einer Stunde rausfließt und dann wie die Oxidation am Ende von dem Pressevorgang stattfindet und diese Dynamik, dieses Wandel, diese Veränderung des Mostes schon zu erleben, das ist für mich ein Teil auch von meiner Weinästhetik, beim Pressen dabei zu sein. Und dann ins Fass, dann passiert alles von alleine. Natürlich, das war am Anfang eine Hürde, eine Kellerflora aufzubauen, weil ich auch dann überzeugt bin von der Spontangärung.
Wie macht man das, muss ich jetzt mal doof fragen, eine Kellerflora aufbauen? Also impft man das irgendwie oder wie?
Nee, am besten nicht, weil das muss von eigener Kraft entstehen.
Also die Hefen sein, die sowieso im Keller sind. Ne?
Genau, und die kommen nicht nur vom Keller, die kommen auch vor allem natürlich auch aus dem Weinberg und durch den Transport und dann in jeder Bewegung von den Trauben findet eine Prägung statt von den Hefenzellen. Und dann ein wichtiger Teil ist dann da, wo der Most, der frisch gepresste Most steht. Und dann geht es um Feinheiten zum Beispiel. Denn für mich wichtig ist, den Most nicht so in diesen Anfang, wusste ich schon, mein Most darf nicht so viel Luft sehen, weil ich will mir kein Fellton in den Most reinholen oder in den werdenden Wein reinholen, wie flüchtige Säure vor allem. Und dann habe ich feine Sachen, wie zum Beispiel einfach die Fässer komplett voll machen, bis der Wein anfängt, so eine gewisse Aktivität zu zeigen. Und mit den ersten Jahren, dann ist schon alles einfacher.
Du arbeitest auch viel mit Maische-Standzeiten, ne? und Maische-Gärung.
Nur für einen Wein. Die Edelia und Basilika sind direkt nach der Lese abgepresst, die Trauben. Und ich will dann in diesen zwei Weinen, will ich diesen sehr klaren Ausdruck von Riesling in dem Wein behalten, von Edelia die Präzision, diese schöne Säure, die im Vordergrund steht, die Mineralität, die im Vordergrund steht und dann mit der Zeit kommt diese feine Frucht zur Geltung und aus der Basilika will ich auch diesen Ausdruck an Gaumen, weil die Parzelle einfach wärmer ist und wo die Säure einfach so ist. Interessanterweise nicht niedriger als bei den anderen Weinbergen, aber es sind die gleichen Werte, aber der wirkt cremiger und runder am Gaumen. Der Wein hat einfach ein bisschen breitere Schultern. Da merkt man schon die Wärme von diesem Mikroklima, die da herrscht. Und dann auch in Edelia die Kühle, die in dem Mikroklima herrscht. Und in den beiden Weinbergen mache ich gerne eine Vorlese. Und diese Vorlese wird direkt abgepresst und die geht dann in La Veja mit rein. Und La Veja ist es auch eine Parzelle, eine dritte Parzelle in Mittelheimer San Nikolaus. Aber von dort, alle Trauben, die aus dieser Parzelle kommen, werden als Maische vergoren, verarbeitet.
Also und ist dann ein Teil drin, der nicht Maische vergoren ist, nämlich genau. Von den beiden anderen Bergen und von den beiden anderen Parzellen und dann eben von der Parzelle selber Maische vergoren.
Genau. Ja. Und aus dieser Maischegärung suche ich schon die andere Dimension von Riesling. Da herrscht auch ein Mikroklima, aber ich will auch aus diesen Wachstumsbedingungen, das sind deutlich schwachwuchsige Reben, die Trauben haben eine tolle, lockerbärige Struktur und die Raben reifen auch anders. Die haben eine andere Phenolik. Das heißt nicht, dass ich das jedes Jahr auch mit in die Maischegärung nehme. Die Trauben werden fast immer entrabt. Es kommen ein paar ganze Trauben. Und da spiele ich jedes Jahr ein bisschen, je nach Laune und natürlich Wetterbedingungen. Und da suche ich schon diese Kräuchtigkeit, die Würzigkeit und auch die Phenolik am Gaumen, diesen Grip, diese extra Struktur, die man durch die Schalen gewinnt. Da suche ich schon in La Veja.
Machst du das alles alleine?
Ja, außer die Weinlese und natürlich die Füllung.
Oder wer hilft dir?
Freunde und Familie.
Ja,
aber also schon bei der Lese brauche ich schon ein großes Team. Ja. Das ist zwar nicht viel Fläche. Viele sagen, ja, verrückt, warum hast du jetzt 20
Lesehelfer für 17 Reihen?
Genau. Aber es ist mir wichtig. Kosten und Logistik ist für mich auch ein Vorteil. Aber für mich geht es einfach um diesen Tag zu feiern, weil für mich eine Lese täglich ist eine Feier. Und es so arbeitsintensiv es ist, so viel Stress, was man vielleicht spüren kann. Aber mir geht es den Herz auf, wenn ich die Leute sehe, die so einen tollen Tag verbringen. Und für mich es muss ein Fest sein, weil ich lese diese 0,7 Hektar innerhalb ein paar Tage und jeder hat einen Fingerabdruck in den Bein hinterlassen. Und das darf nur Freude sein. Und deswegen, dieser Tag muss perfekt verlaufen. Und ja, ich habe den Tag davor, die Woche davor, den größten Stress meines Lebens. Aber wenn ich alles erklärt habe, wie gelesen wird, und dann sehe, wie alle sich miteinander unterhalten, der Austausch, die Augen strahlen, die Leute lachen, dann weiß ich, es kann nur der Tag gut verlaufen. Es ist für mich eine große Freude.
Was sind deine nächsten Schritte? Willst du den Weinberg, deinen Weinberg, deine drei Parzellen, willst du das vergrößern?
Ich würde schon gerne auf einen Hektar wachsen, vielleicht einen vierten Riesling einführen oder vielleicht einfach nur La Veja auf einen, also von der Menge her anders da platzieren. Aber mehr glaube ich, so musste auch nicht werden, weil ich glaube, dass für mich, ich brauche diese Anwesenheit im Weinberg und ich will es auch selber machen, so lange, so weit es geht. Und das schaffe ich nur, wenn ich dann in diesem Rahmen die Größe von meinen Flächen behalten kann. Ich will nicht jemanden suchen, der für mich den Rebschnitt macht oder dies und das macht. Das will ich alles selber machen.
Und das und ist das, dann physisch nach oben kommt eine Grenze, wo du ja, das einfach, genau. Das schaffst du nicht mehr.
Ja, und dann, ein Hektar wäre für mich, glaube ich, ich weiß es nicht, weil ich es noch nicht gemacht habe, aber ich glaube, es wäre schon die Grenze. Ein Hektar würde ich gerne machen, würde ich gerne ausprobieren und im schlimmsten Fall kann ich irgendwann mal wieder die eine Parzelle, die so viel ist, abgeben.
Bis dahin bleibst du in dieser Kombination aus einem Brotjob bei Kühns und deinem Weinberg Projekt, Unternehmen für dich. Ne?
Ja.
Das sind zwei Säulen, auf denen du dann stehst. Ne?
Genau. Ja, also erstmal für die finanzielle Sicherheit, weil Saltarem Wines finanziert sich jetzt zum Glück. Also die Ersparnisse bleiben jetzt geschont zum Glück.
Das ist toll.
Aber alles, was reinkommt, muss sofort wieder investiert werden. Mhm. Sei es Fässer, sind so immer kleine Schritte gewesen. Ist man eine ganz einfache Füllanlage, würde ich nicht nennen, aber etwas, um meinen Wein zu füllen. Und jetzt in den letzten Jahren wieder was anderes gekauft. Und das muss auch jetzt nach 2 Jahren auch besser werden.
Ja. Das heißt, aus dem alles, was du da verdienst, geht direkt wieder in den Betrieb rein.
Geht direkt in den Betrieb rein. Ich stelle mich nicht unbedingt unter unheimlichen Druck, sondern ich sage, wenn dieses Jahr nicht geklappt hat, dann klappt es nächstes Jahr. Mhm. Es kam auch noch dazu, ein Projekt, das mich schon seit langem begleitet hat, und es ist die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, auch so unterstützend. Deswegen fühle ich seit den Jahren 22 Magnums von jedem Wein. Das sind kleine Mengen, aber ich wusste, ich kann nicht so lange warten, bis ich das verwirklichen kann. Ich muss jetzt anfangen. Und dieses Geld, ja, es wäre gut, vielleicht für ein Fass schneller zu kaufen, aber wenn man ein Herzensprojekt hat und man es sofort nicht anfangen kann, ich finde es immer, oder ich sage es immer für mich, man muss tun, was man kann. Und dann war für mich ein kleiner Anfang wichtig.
Und das heißt, das Geld aus den Magnums spendest du?
Genau, die wird in meiner Gemeinde spendiert. Meine Mutter ist ein Teil davon. Das sind 5 Nachbarn, die die Gemeinde vertreten. Mhm. Und dann kümmert sie sich, dass die Interessen von allen Bewohnern von dieser Gemeinde an den Politikern ankommen. Ja, die Abflüsse sind verstopft oder die hier und da brauchen wir neue Straßen, neue Bürgersteigs oder hier ist das kaputt. Und dann habe ich zum Glück auch diesen direkten Kontakt, weil natürlich ich lebe in Kolumbien seit langem nicht mehr. Und dann wird dieses Geld in verschiedene Sachen investiert. Dieses Jahr ging es erstmal um, zum Beispiel, sie haben Plastikstühle gekauft, die sie auch weiter vermieten können für Veranstaltungen, und damit können sie dann quasi die Kasse ein bisschen unterstützen, dass ein bisschen Geld reinkommt durch diesen Vermieten von.
Ach so, okay, für die Kommune dann sozusagen.
Genau, und damit können sie zum Beispiel auch mehr für die Grüne, es geht auch vor allem um die grüne Flächen, es gibt es bei kleinen Parks in der Gemeinde, die haben einen großen Bedarf an Pflege. Ja. Das passiert leider nicht so schnell und es kommt so gut wie gar nicht von der Regierung, und dadurch können sie dann anders reagieren, wenn sie bessere Mittel haben. Und diese Spende soll das auch vor allem unterstützen.
Ja, schön. Man kann vor allen Dingen, sieht man daran, auch mit kleinen Mitteln Sachen bewegen. Ne?
Wenn man kann trotzdem helfen.
Ja, toll. Wie bist du hier angekommen, wollte ich dich am Schluss noch fragen, in Österreich, also im Rheingau. Manche sagen ja auch, das ist so ein bisschen auch eine konservative Gegend, viele kleine Dörfer, gewachsene Strukturen. Ich bin auch zum Beispiel gerade in eine Kleinstadt gezogen und merke dann erstmal, ich bin da der Neue. Wie geht's dir hier inzwischen? Wie lange wohnt ihr jetzt hier?
Seit 2014,
mit dieser kleinen Pause. Ja, eben. Also dann bist du ja, jetzt kannst du nach 10 Jahren ja schon sagen, ist das für dich schon Heimat geworden hier?
Ja, auf jeden Fall. Ja, am Anfang natürlich war es schwierig, Fuß zu fassen, aber dank des Weinbaus, so kitschig es sich anhören mag, aber es war tatsächlich so, es ist das noch schneller eine Heimat geworden. Dieser Bezug zu der Landwirtschaft, zu dem Weinbau, das weckt immer die Neugier von den Nachbarn. Und mit Menschen fragen immer, ja, was machst du da, wer bist du? Und wir sehen dich hier jetzt täglich oder oft das in dem Weinberg. Ist das von dir? Wer macht das denn? Und dieser Neugier bringt auch Nähe. Ja. Das hat mich, muss ich sagen, habe ich nicht unbedingt den Eindruck gehabt, dass es so konservativ war. Es mag sein, aber andere Sachen, wie zum Beispiel gestern war ich bei einem von meinen Verpächtern zu Abendessen eingeladen. Sie haben gesagt, Mensch Alex, wir sehen uns seit langem nicht, komm mal vorbei. Wir wollten auch dich ein bisschen näher kennenlernen. Was machst du so? Wie geht's dir mit dem Weinberg? Danke, dass du dich um unseren Weinberg kümmerst. Erzähl von dir. Und das war gestern Abend, das ist passiert. Das fand ich großartig. Ja. Eine Freundin hat auch gesagt, oh, wir haben auch ein paar Weinberge von den einen Winzer, der konnte uns auch zum Abendessen einladen.
Ja, aber das ist ja auch ein bisschen schwierig. Deine Weine sind ja hier gar nicht so sichtbar, weil du hast so eine kleine Menge. Du hast Weinhändler irgendwo überall in der Republik, unter anderem Berlin, aber nicht unbedingt hier in der Weinstube, oder? Kann man deine Weine auch hier probieren in Österreich oder in der
Gegend? Ja, in Restaurants wie es in Schwersheim tatsächlich. Florian Richter vertritt meine Weine hier
vom Kronenschlösschen.
Genau, und dann gibt es aber immer natürlich eine Sache, womit ich hier nicht in Rheingau so mit meinem Wein so präsent bin, weil die Weine einfach anders schmecken. Ja. Die sind staubtrocken und natürlich, das ist nicht der Geschmack, der hier eher gesucht wird von den Einheimischen in Rheingau, von den Rheingauer wird. Ja, es gibt viele, die das gerne und gut finden, aber ja, das ist das. Also die Weinestilistik und auch die Mengen sind klein. Ja. Ja, und dann für den Vertrieb habe ich auch nicht die Kraft zu machen, weil ich sonst sind wertvolle Stunden, die ich im Weinberg verlieren würde. Deswegen ist es für mich am einfachsten, dann mit den tollen Vertriebspartnern mitzuarbeiten, mit den Weinhändlern, mit denen, wo ich gelistet bin.
Ja. Ja. Vielen Dank, lieber Alex. Vielen Dank, dass du mir eine Stunde deiner wertvollen Zeit im Weinberg geopfert hast, um mit mir zu sprechen. Ja, wir haben zusammen eine letzte Flasche von Peter Jakob Kühn, 2014er, ein großes Gewächs aus dem St. Nikolaus getrunken. Ich fand den umwerfend gut, dicht, kompakt. Wir probieren am Schluss nochmal und gucken mal, was jetzt nach einer Stunde schon wieder passiert ist, oder? Es kommt so eine... Was, so eine Mandel-Aromatik, ja, so ein Marzipanton steigt mir da in die Nase.
Ja, kommt bestimmt damals von den langen Hefelager auch. Mm. Und da nochmal eine Geschichte dazu, weiß ich noch, wenn ich dann die Fässer beifüllen müsste, das war für mich eine Erfahrung, großartig, den Dom aufzumachen, aufzuklappen. Und dann nochmal einen Schluck Wein, nochmal da dazu zu geben und diesen Luftraum zu ergänzen oder aufzufüllen. Und dann kam schon so ein Duft hingegen. Ja. Grandios.
Ja, der ist wirklich toll. Vielen Dank, dass wir den heute öffnen durften. Ich hoffe, das war okay für dich, dass wir diesen Schatz hier geopfert haben.
Es war mir eine Freude.
Danke dafür.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt, genießt, habt einfach eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge.